Wir werden den Text aus 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 11, hier sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich könnte es nicht von da hinten, aber wenn man normale Augen hat, kann man das lesen. Wirklich? Helle? Kannst du das lesen? Geht es? Hat er gar nicht reagiert. Okay. Ich lese den Text mal und ihr könnt einfach gucken, was euch dabei jetzt gerade wichtig wäre. Es sind viele gute Sachen drin. Es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dürfen gerne zwei oder drei einfach kurz rausrufen, so ganz spontan. Was wäre euch jetzt gerade so angesprungen? Was wäre euch wichtig aus diesen Versen? Es gibt keine Rangordnung in dem Sinn, da sind viele wichtige Dinge drin. Was würde euch gerade bewegen? Die Liebe deckt viele Sünden zu, ja. Der Zusammenhalt. Ohne Murren, okay. Was meinst du jetzt, Helle, mit Zusammenhalt? Okay, dankeschön. Genau, also dann, dass wir darauf achten, dass wir einfach das sagen, was Gott sagen möchte. Wir sagen ja manchmal mancherlei, auch ich sage manchmal mancherlei, ja. Hoffentlich sage ich jetzt das, was Gott sagen will. Ich bemühe mich drum. Okay, gut. Mein Augenmerk möchte ich darauf richten heute. Mir ist dabei wichtig geworden. Da heißt es, dienet einander mit den Gnadengaben als Verwalter der mancherlei Gnade Gottes, als gute Verwalter. Du bist Verwalter deiner Gnadengaben, die Gott dir gegeben hat. Du bist von Gott eingesetzt als Verwalter dessen, was Gott dir anvertraut hat. Und darauf möchte ich das Augenmerk heute legen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich, damit Gemeinde sich gesund entwickelt. Dass wir gute Verwalter der Gaben sind, die Gott uns gegeben hat. Ich gehe einfach 6 Hauptgedanken durch. Zunächst einmal der erste, dieses Wort Verwalter, was hier vorkommt, vielleicht, da steckt ein Wort drin, das im Griechischen Haus bedeutet oder Haushalt, Großfamilie. Das Wort Oikos, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Das bedeutet das Wohnhaus, das Haus, die Wohnung, bedeutet aber auch der Hausstand, die Haushaltung, das Vermögen, die Familie, das ganze Geschlecht, Heimat. Wenn wir es auf uns als Gemeinde Jesu übertragen, bedeutet es einfach, wir sind der Haushalt Gottes. Wir sind die Familie Gottes. Im Großen, aber auch in den kleinen Einheiten, in den verschiedensten Kleingruppen sind wir Familie Gottes. In dem sind wir als Verwalter, jeder als Verwalter eingesetzt. Mit dem umzugehen, was Gott uns gegeben hat. Und dieses Wort Verwalter, der hat dieses Wort in sich, Oikos, und noch ein Wort, Oikonomos. Nomos heißt die Ordnung, das Gesetz. Also dieser Hausverwalter, der ist dazu da, du bist dazu da, in diesem Haushalt Gottes deine Dinge so einzubringen, damit da Ordnung herrscht. Das Gesetz Gottes so lange lebt und durchgesetzt wird. Man könnte es heute auch in unserem Sprachgebrauch mit Manager übersetzen. Ein Oikonomos, dein Leben mit Gott zusammen managt, der seine Begabungen einsetzt und sie ausbaut. Ein ganz bekanntes Beispiel fällt euch bestimmt ein. Wer war denn ein ganz guter Verwalter, Hausverwalter, Manager in der Bibel? Der Josef. Ich fange jetzt nicht wieder an, die Serie vom Josef zu halten, aber der Josef war ein Oikonomos im Haus des Potiphar. Und es war nicht nur gemeint, der hat nicht nur vielleicht auf die Kinder dort aufgepasst. Ja? Das war wahrscheinlich noch das Allerwenigste. Wahrscheinlich hat er das nicht gemacht, sondern auch delegiert. Sondern der Potiphar hat ihn eingesetzt als Hausverwalter, als Manager für sein Hab und Gut, für alles, was dort in dem Haushalt zu tun war, das zu organisieren. In der Weise hat Josef seine Gaben eingesetzt, indem er den Haushalt geschmissen hat. Und so sind wir berufen, unseren eigenen Haushalt, unser Leben im Sinne Gottes zu verwalten, zu managen, einzusetzen. Es gibt dieses Bild vom Hausbau, vom Hausverwalten, gibt es im Neuen Testament im Blick auf Gemeinde Jesu mehrfach. Da heißt es auch, da wird das Begriff nicht nur für Haus, Oikos verwendet, Wohnhaus, Familie und so weiter, sondern auch Oikodomeo. Haus aufbauen, ja. Die Gemeinde ist verglichen mit einem Haus, das gebaut wird, ein Haus Gottes, das aufgebaut wird. Wir sind ein Haus Gottes. Jede konkrete Gemeinde, aber auch jede Kleingruppe, wo Gemeinde sich trifft, ist ein Haus Gottes, wo aufgebaut wird. Deswegen sind wir auch lebendige Steine. Das ist genau das, gehört zu diesem Bild vom Hausbau, ja. Und Jesus verwendet diesen Begriff des Verwalter, dass wir Verwalter sind, Hausverwalter, unsere Begabungen. Paulus verwendet den Begriff, dass wir Verwalter unserer Begabungen sind. Und der Apostel Petrus verwendet diesen Begriff. Also ist doch etwas Durchgängiges, dieses Bild, dass wir Hausverwalter sind, Manager unserer von Gott anvertrauten Güter, Begabungen, Geistesgaben, natürlichen Gaben. Jesus bringt diesen Begriff zum Beispiel in Lukas 12, 42, in einem Gleichnis, wo er sagt, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Ich gehe auf das Gleichnis nicht näher ein. Ich will euch nur zeigen, dass dieses Wort, dieser Begriff auf uns als Gläubige wirklich eine große Bedeutung hat im ganzen Neuen Testament, im Blick auf Gemeinde, Jesu, Leben, aufbauen. Das funktioniert, wenn wir, jeder Einzelne, ein guter Verwalter seiner Gaben ist. Paulus verwendet es in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1 bis 2, wo er sagt, als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen. Der Apostel Petrus verwendet das Wort, wie wir es hier in dem Abschnitt schon gelesen haben. Ein zweiter Gedanke, nachdem ich wollte euch einfach zeigen, dass dieser Begriff, dieses Verständnis, dass wir Verwalter sind in der Gemeinde Jesu, dass das ein wichtiger Begriff ist. Aber ein zweiter Aspekt, ein zweiter Punkt, Gott möchte, dass jeder auch sich selbst als Verwalter erkennt, dass du und ich, dass wir verstehen, du bist ein Verwalter alles dessen, was Gott dir anvertraut hat. Alle Christen sind hier angesprochen. Unser Vater will, dass du deine Begabungen erkennst und damit gut dienst. Und er möchte mit diesem Wort in dir Glauben wecken und gründen, damit du im Hause Gottes ein guter Verwalter wirst, damit du Gottes Wege mit deinem Leben verstehst und diese Wege gehen kannst. Du bist eingesetzt vom Herrn Jesus als Verwalter deiner Gnadengaben, die dir anvertraut sind. Ein dritter Aspekt. Wem dient der Verwalter? Wem dienst du? Wem diene ich? Zuallererst dienen wir unserem Herrn Jesus Christus mit dem, was er uns anvertraut hat. Und wir dienen ihm auch, indem wir dann natürlich auch seinem ganzen Haushalt dienen. In den Kleingruppen, in einer Gesamtgemeinde, auch weltweit, wenn der Herr Dienste in dieser Art auch für uns hat. Und jeder von uns dient irgendwo ganz konkret im Haushalt Gottes. Man kann ein Verwalter dort sein, wo wirklich ein Haushalt ist. Wenn ich keinen Haushalt habe, dann kann ich nichts verwalten. Heißt einfach, Verwalter Gottes sind wir dann, wenn wir ganz konkret mit Brüdern und Schwestern zusammenleben, dann sind wir im Haushalt Gottes und dort können wir unsere Gaben einbringen und damit dienen. Passiert uns vielleicht auch, wir gehören zu einem Haushalt Gottes, jeder von euch, der hier ist, aber manchmal verstehen wir nicht so recht, dass wir Verwalter sind. Vielleicht denken wir manchmal auch zu gering von uns. Aber wenn der Apostel Petrus im Namen Jesu schreibt, ihr seid Verwalter, dann bist du das auch. Du bist ein Verwalter im Haushalt Gottes. Und da denke nicht gering, dass du sagst, nee, ich bin's doch nicht, oder du bist es. Jeder von uns, jedem ist etwas anvertraut von Gott, mit dem wir umgehen können. Mit anderen Worten, die ganze Gemeinde Jesu besteht aus Verwaltern, Managern der Dinge, die Gott dir anvertraut hat. Damit können wir und sollen wir gut umgehen. Ein vierter Aspekt. Was verwaltest du im Haushalt Gottes? Der Aspekt, auf den ich zugegriffen habe in diesen Versen, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, das steht im Griechischen, jeder mit dem Charisma, die er empfangen hat. Damit sollen wir dienen, das sollen wir verwalten. Und Petrus geht hier selbstverständlich davon aus, dass jeder Christ, jeder, der mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist, das ist natürlich Voraussetzung, aber Petrus geht selbstverständlich davon aus, dass jeder Christ auch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Das war zu neutestamentlicher Zeit normal. Das war so normal, dass ein Apostel Paulus, als er in der Nähe von Ephesus Jünger getroffen hat, wo er gemerkt hat, die haben von Jesus schon was verstanden, die haben von ihm schon gehört, aber irgendwie hat er gemerkt, hey, ihr seid nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann hat er sie gefragt, seid ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Und dann sagen die, nö, noch nie davon gehört. Was sagt er? Er geht weiter. Ihr macht es schon. Nee, er sagt, Gott hat uns den Heiligen Geist gesandt. Wenn ihr Jesus gehört, dann braucht ihr den Heiligen Geist, um ihn zu bezeugen. Und er legt ihnen die Hände auf und betet für sie. Und sie empfangen den Heiligen Geist. Das ist normaler Standard im Neuen Testament. Und es sollte es auch bei uns sein, dass wir erfüllt sind und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aber wenn das der Fall ist, Entschuldigung, ist nicht mehr da, dann, jetzt habe ich den Faden verloren, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, genau, dann haben wir natürlich auch die Gaben Gottes, mit denen wir umgehen sollen und umgehen können. Damit dienen wir, das verwalten wir im Haushalt Gottes, die Gnadengaben, die Gott dir anvertraut hat. Und der Apostel Paulus sagt im Blick auf die Gnadengaben im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1, wir sollen danach streben. Und das ist kein Widerspruch, dass wir auf der einen Seite sie empfangen durch den Heiligen Geist, auf der anderen Seite auch danach streben sollen. Das bedeutet, man muss es haben wollen. Man muss den Heiligen Geist und seine Gaben haben wollen. Du kannst Gott darum bitten, kannst sagen, Herr, ich gehöre dir, Jesus, ich will auch, dass du mir das gibst, womit ich dienen kann, ein guter Verwalter sein kann. Und danach streben bedeutet natürlich auch, sich darin zu üben. Aber da gehe ich noch drauf ein. Ein fünfter Aspekt. Welche Gaben habe ich? Fragt so mancher. Welche Gaben habe ich denn eigentlich? Jeder von uns, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir Jesus gehören, hat Gaben durch den Heiligen Geist und hat natürliche Gaben, die Gott dir schon sozusagen von Geburt an in deine Gene mit hineingelegt hat. Und mit beidem können wir gute Verwalter sein und Gott und seinem Haushalt dienen. Es geht natürlich auch darum, diese Gaben und Begabungen zu entdecken. Aber Gaben, die du hast, wie entdeckst du die? Wie kommst du dazu, dass du weißt, was du für Begabungen hast? Was denkt ihr? Überleg mal, jeder von euch ist sich mancher Gaben bewusst, mancher vielleicht nicht. Aber wodurch hast du gemerkt, dass du eine Begabung hast? Genau, an der Freude und wenn man gutes Feedback kriegt, ja, wenn man merkt, hey, das kommt an, indem man es ausprobiert, indem man es einfach praktiziert. Also du merkst dann, welche Begabungen du hast, indem du es einfach tust, probierst. Nur so entdecken wir unsere Begabungen, indem wir es probieren. Also wenn du wissen willst, ob du gut bist, sage ich jetzt mal, mit Kindern umzugehen, dann probier es einfach. Sag zum Adi, hey Adi, ich möchte mal schnuppern im Kindergottesdienst. Ich verpflichte mich jetzt nicht gleich für die nächsten 10 Jahre, aber ich will vielleicht einmal schnuppern oder zweimal oder dreimal, einfach nur um zu gucken. Merke ich da irgendwie in mir, dass mir das liegt oder nicht? Und so funktioniert es mit allen Gaben. Also als ich begonnen habe, eine natürliche Begabung zu entdecken, Fußball spielen, ich habe es nur dadurch entdeckt, indem ich es begonnen habe. Es war schon so bald, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ich stamme ja aus einer Landwirtschaft, einem Bauernhof. Unser Hof war groß genug, großes Scheunentor. Das Scheunentor war sortiges Holz und es hat Hunderttausende von Schüssen. Ich habe oft stundenlang alleine gespielt. Ans Tor geknallt und hupft der Ball wieder zu dir zurück, zack, zack, so geht es. Kannst du stundenlang, wenn dir das Spaß macht. Ein anderer denkt vielleicht, wie kann man so blöd sein, ja? Vielleicht ist es dann eben nicht deine Begabung, ja? Ich habe entdeckt, es gehört zu meinen Begabungen überhaupt Sport und Fußball insbesondere, aber nur weil ich es begonnen habe. Du merkst einfach, hey, das liegt mir, das macht mir irgendwo auch Spaß. Ja? Dann bist du auf einem ziemlich guten Weg zu entdecken, was du für Begabungen hast. Und die sind so zahlreich ohne Ende. Jeder von uns hat welche. Geistliche Begabungen, Gnadengaben, die bekommst du nicht mit den Genen mit. Die kommen durch den Heiligen Geist in dein Leben hinein, wenn du den Heiligen Geist empfängst, indem du Jesus als Herrn annimmst. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, dann sind die Gaben auch in dir. Aber dann geht es darum, einfach mit zu dienen dem Herrn und du merkst immer mehr, wo du Begabungen hast. Gnadengaben hat jeder bekommen, sagt der Apostel Petrus, haben wir gelesen. Seid, er sagt nicht, falls du eine Gnadengabe empfangen hast, dann sei ein guter Verwalter. Steht nicht dort, stimmt's? Er sagt, seid gute Verwalter der Gnadengaben Gottes. Er geht davon aus, jeder hat Gnadengaben, Charismen empfangen, weil der Geist Gottes in dir wohnt. Und er teilt jedem aus. Und das ist genau wie mit deinen natürlichen Begabungen. Du entdeckst sie, indem du sie ausprobierst. Gibt letztlich keinen anderen Weg als praktizieren. Ich kann nur ein Beispiel aus meinem Leben sagen. Als ich das allererste Mal eine Predigt halten sollte, Da war ich vielleicht, ich kann es nicht sagen, 2 Jahre gläubig, keine Ahnung. Jedenfalls der, der mich zu Jesus geführt hat, hat mir gesagt, da waren wir gerade auf einer Freizeit, christlichen Freizeit, über ein Wochenende. Und dann hat er zu mir gesagt, du möchtest nicht, ich kann mich irgendwie so erinnern, über Jüngerschaft oder irgend sowas Ähnliches. Willst du da nicht einfach was drüber sagen? Und das Ganze hat mich überhaupt nicht in dem Sinn in Furcht und Schrecken versetzt, sondern ich habe mir gedacht, ja, das mache ich. Irgendwie, das mache ich sogar gerne. Und es ist mir nicht so schwer gefallen. Da merkst du dann, in die Richtung, das liegt mir. Du machst es gerne. Wenn er mir jetzt gesagt hätte, hey, könntest du für die ganze Gruppe das Mittagessen kochen? Hoch, da wäre ich in Furcht und Schrecken. Was soll ich jetzt machen? Ja, also es wäre für mich furchtbar gewesen. Vielleicht hätte ich mich durchgeackert, aber ich hätte zu ihm bestimmt gesagt, du, bitte kein zweites Mal. Ja. Hätte ich gemerkt, irgendwie habe ich da keine Begabung drin, keine Neigung dazu, keinen Spaß, ja, sondern furchtbar, Belastung, Stress, Horror. Dann merkst du, das ist vielleicht nicht deine Begabung. Aber so praktisch geht es. Wenn du merkst, ich bete für jemanden, sei es jetzt allein, du betest zu Hause vielleicht für jemanden und dir kommen Gedanken, die du merkst, die möchtest du eigentlich ihm mitteilen, dann schreib sie auf. Wenn du direkt für ihn betest, im Hauskreis, in der Kleingruppe, wie auch immer, dann kannst du es ihm gleich einfach sagen. Du, ich habe den Gedanken, Gott möchte dir das und das sagen. Oder es kommt ein Bibelwort für ihn zur Ermutigung. Dann merkst du, du hast da vielleicht eine Begabung von Gott des prophetischen Redens. Von Gott etwas weiterzugeben. Das bedeutet, Prophet zu sein. Der Prophet empfängt was von Gott und gibt es jemand anderem weiter. Das ist einfach ein Prophet. Ja? Und so entdecken wir unsere Gaben. Und ich lege da ein bisschen mehr Wert und Zeit drauf, ihr merkt es, weil es ist so wertvoll, wenn wir es entdecken. Und ich möchte euch da inspirieren und dabei helfen. Vielleicht merkst du, du betest gerne für jemand, wenn jemand krank ist. Du hast da das ist dir einfach wichtig. Dann tu das. Das kann sein, Gott hat eine Gnadengabe der Heilung in dein Leben durch den Geist Gottes hineingebracht. Also ich kann jederzeit für jemand beten um Heilung. Aber ich habe noch nie entdeckt, dass ich da eine große Leidenschaft dafür entwickelt habe. Ich kann das, aber ich weiß, das ist nicht die Begabung, die Gott mir gegeben hat. Aber ich weiß, dass Manuela da irgendwo ganz andere Leidenschaft dafür hat. Da hat Gott ihr Gabe ins Herz reingelegt durch den Geist Gottes und das merkst du dann. Du magst es dann gerne. Ja? Und so mit anderen Gnadengaben genauso. Wenn du merkst, es ist dir immer wieder wichtig, eine gewisse Leidenschaft, jemand zu sagen, hey, du brauchst Jesus. Jesus ist die Lösung, die grundsätzliche Lösung für dein Leben. Dann ist es wahrscheinlich, dass du eine Begabung hast der Evangelisation oder evangelistisch einfach zu sein, dann ist dir das ein Bedürfnis. Jemand anders ist es vielleicht eher ein nein, bitte nicht, ja. Dann ist es wahrscheinlich nicht deine Gnadengabe, aber du kannst natürlich auch jemand, den du sehr gut kennst, da fällt es dir vielleicht trotzdem leicht. aber nicht so leicht, jetzt sage ich mal, gegenüber jedermann. Weil wenn du das merkst, das ist dir ein Bedürfnis, eine Leidenschaft, dann hast du eine Gnadengabe, das Evangelium von Jesus im Kern weiterzugeben. Jesus als Erlöser. Du brauchst Jesus als Erlöser. Wenn dir das, ja, das, daran erkennst du, wenn Älteste Evangelisten sind oder andere in der Gemeinde evangelistisch begabt sind. Du merkst es, es geht immer im Kern, du brauchst Jesus, da gibt es Erlösung von den Sünden. Du brauchst ihn, das ist der Sinn des Lebens, weil sonst verirrst du dich. Das können der Reinhard Bonnke, der konnte tausende Geschichten um diesen Kern des Evangeliums herum erzählen. Und er hat es mit riesiger Leidenschaft gemacht. Das ist halt so der Exponent. Ja. Aber wenn du merkst, das ist dein Weg, dann hast du darin eine Gnadengabe, dann entdeckst du das daran. Es kann eine Hilfe sein, deine Gnadengaben zu erkennen, zu entdecken, wenn du jemand anderes fragst. Was denkst du, was siehst du bisher an mir, womit ich Gott diene? Denk in der Gemeinde, ein Verwalter bin von Gaben. Was mache ich? Was ist dir da schon aufgefallen? So kann man zum Beispiel im Hauskreis, in den Kleingruppen, einander ein Stück helfen, etwas wahrzunehmen, indem man einander einfach fragt. Frag einfach jemanden, der dich ein bisschen kennt, der dein Leben, dein Dienen sieht über längere Zeit. Dem fällt dann schon auf, wo du schon mit Gnadengaben lebst. Aber es ist immer so, er kann dir nur das widerspiegeln, was du schon lebst. Neues zu entdecken, das musst du irgendwo selbst herausfinden, mutige Schritte setzen. Es kann eine Hilfe sein, wer da Interesse hat. Wir werden das vielleicht, wir versuchen es jedenfalls im kommenden Jahr in der Gemeinde auch noch mehr anzubieten, Manuela und ich, dass wir, wer das möchte, einfach mit ihm sprechen, mit ihm dieses Werkzeug von Willow Creek durchgehen, das Dienstprofil. Da kann man sehr gut entdecken, was man für Neigungen, Interessen hat und was man für geistliche und natürliche Begabungen hat. Ihr könnt ja gerne auch jetzt, wer da Interesse hat, schon auf uns zukommen, aber wir werden es auch hoffentlich im kommenden Jahr schaffen, das noch mehr anzubieten. In der Entwicklung deiner Begabungen, wenn du schon was entdeckt hast, kann dir auch jemand sehr behilflich sein, da vorwärts zu kommen, wenn du dir einen Mentor suchst. Ein Mentor oder auch mehrere für verschiedene Bereiche. Ja? Also ich finde, wir haben einen Mentor, Manuela und ich, wir haben ein Mentoren-Ehepaar, zu dem wir gehen, wenn wir als Ehepaar miteinander Crash haben, Stress haben, oder auch einfach sonst positiv bestimmte Fragestellungen haben, dann haben wir ein Mentoren-Ehepaar für uns. Und du kannst dir aber auch einen Mentor suchen für deinen säkularen Beruf. Wenn du da weiterentwickeln willst, such dir jemanden, wo du weißt, der hat genau in deinem Bereich eine hohe Kompetenz. Dann frag ihn, ob er dein Berater sein kann. Das kann sehr, sehr wertvoll sein. Es kann aber auch sein mit deinen geistlichen Gaben. Wenn du gerne prophetisch redest, dann kannst du dir jemanden als Mentor suchen, wo du siehst, der macht es auch. Dann kann man sich austauschen, gegenseitig Feedback geben. So wird man einfach, sage ich jetzt mal, ermutigt und wächst miteinander. Ich habe mir in meinem Leben als junger Pastor, sage ich mal, fast verzweifelt Mentoren gesucht, weil ich war mit 22 Jahren bereits Pastor von einem Gebetskreis, wo Gott mir aber die Vision dafür gegeben hat, dass ich das als Gemeinde bauen soll. Aber ich fand, ich bin viel zu jung. Ja. Und ich habe mich umgeguckt, wer könnte mir da Rat geben? Und ich habe einen gefunden, der hat allerdings 400 Kilometer von mir entfernt gewohnt. Und damals hat man noch Briefe geschrieben, keine WhatsApp, weil Handy war mir damals noch ziemlich unbekannt. Und ganz gelegentlich bin ich auch hingefahren, um ein, zwei Tage da zu verbringen, mit ihm auszutauschen. Hat mir unwahrscheinlich geholfen. Also ich finde das einen sehr guten, hilfreichen Weg. Das muss man ja nicht das ganze Leben lang machen. Ja? Das sind in der Regel Zeitabschnitte, wo ich einen bestimmten Mentor mir suche. Ein sechster Aspekt. Gerade Kleingruppen, auch in unserer Gemeinde, können ein sehr guter Ort sein, ein sehr guter Raum, um als guter Verwalter deine Gnadengaben heranzuwachsen. Beispiel: In den Kleingruppen beten wir häufig füreinander. Da kannst du entdecken, prophetisch zu reden. Du betest für jemand, hat ein Anliegen vielleicht zu Ende, zum Schluss vom Hauskreis, oder es kann auch Lobpreisteam sein, sonst irgendein Dienstteam, wenn man füreinander noch betet. Und du merkst, die kommen immer wieder ermutigende Worte von Gott her, die du jemand weitergibst. Hier im Gottesdienst, in der großen Gemeinde. Und je größer und hoffentlich immer größer wir als Gemeinde werden, ist die große Gruppe hat eine andere Funktion, eine andere Stärke. Da geht es um die Ausrichtung der Gesamtgemeinde. Aber in den Kleingruppen, da kommt jeder zum Zug, wenn er will, und kann als Manager seine Gnadengaben sich entwickeln. Geistgewirktes Gemeindeleben hat immer zur Folge, dass man offene Häuser hat, dass man sich gerne in Kleingruppen, welcher Form auch immer, trifft, um einander zu begegnen, aneinander Anteil zu haben, einander dienen zu können. Es geht also nicht so rum, du musst in einer Kleingruppe sein. Nein. Wenn ich vom Heiligen Geist mich führen und leiten lasse, werde ich einfach, in welcher Form auch immer, mich mit Geschwistern treffen wollen. Das ist geistgewirkt. Und da kann ich den anderen dienen und umgekehrt, sie können mir dienen. Es ist wirklich ein Geben und ein Empfangen. Die Kleingruppen, wie gesagt, die können zeitbedingt sein, die können mal für ein halbes Jahr bestehen, die können mehrere Jahre bestehen, das ist ganz egal. Es geht einfach darum, einander zu dienen. Und deswegen kann ein Hauskreis so eine Kleingruppe sein, kann aber auch zum Beispiel Beyond sein, von der Jugend. Dass man dort miteinander gute Zeit verbringt und auch Zeiten hat, wo man miteinander zum Beispiel in Kleingruppen betet. Also ich weiß, dass unsere Jugend sowas auch immer wieder macht. Es gibt auch Kleingruppen in Form von Interessengruppen. machen manche Gemeinden heute sehr bewusst und gezielt. Vielleicht ist das auch etwas für den einen oder anderen von uns. Vielleicht sagst du dir, Mensch, ich jogge eigentlich sehr gerne. Ich lade da einfach dazu ein. Wer Interesse hat, ich mache das für ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr. Fester Anfang, festes Ende. Nach einem halben Jahr ist das Ganze dann wieder zu Ende. Schönen Abschluss machen. Aber wer mit mir joggen will, der kann. Wir treffen uns jede Woche, bla bla bla, da und da und so weiter. Und zu Beginn bete ich und lese vielleicht das Losungswort vor und dann joggen wir miteinander und haben in der Weise miteinander Gemeinschaft. Das sind Möglichkeiten, wo man auch sehr leicht einen Freund, eine Freundin dazunehmen kann. Auch da wirst du merken, welche Begabungen du hast. Wir sind berufen, gute Verwalter der Gnadengaben zu sein, die Gott dir gegeben hat. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Gut anvertraust. In gebrechliche Gefäße, Herr. Aber du stattest uns durch deinen Heiligen Geist auch mit Gaben aus, in deinem Haushalt zu dienen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, den du schon begnadet hast und den du noch begnaden wirst mit Gnadengaben. Und ich danke dir, dass du jeden deiner Kinder begnadest, Herr, dass du ihn ausrüstest. Ohne Ausnahme. Herr, und hilf uns, dass wir ja, ganz bewusst und auch gezielt darin wachsen, gute Verwalter zu sein, von dem Gut, was du uns anvertraut hast. Amen.